It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 592, die Horrorshow. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 592. Mein Name ist Dennis und wie immer zugeschaltet aus Wandsbek. Das ist der Nico. Hallo Nico.
Hallo Dennis, hallo. Reds Universum, warte mal kurz. Ich hab so einen Brand. Ich muss mal ganz kurz den Schluck nehmen. Warte mal kurz. Oh, jetzt geht's wieder. Hallo Dennis. Hallo, herzerliebstes Reds Universum. Es ist mal wieder soweit. Weiterhin in Quarantäne, weiterhin hier im Homeoffice. Aber wir lassen es uns nicht nehmen, um eine neue Episode zu droppen, denn es ist wieder wahnsinnig viel passiert in der Wrestling-Welt. Bei TNA, beziehungsweise bei Impact Wrestling, selbst da ist etwas passiert. Dann gab es die Horrorshow. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll.
Horrormäßig, ja.
Also heftig, heftig. Auf jeden Fall hier Pilsner, Störtebeker Pilsner habe ich hier gerade geöffnet. 05, Dennis, für unsere Liste.
Ist eingetragen, ja.
Mein Feierabendbier, eiskalt, hatte ich von gestern noch im Kühlschrank. Ich habe nämlich gestern Extreme Rules geguckt und da habe ich plötzlich gar keinen Durst mehr verspürt. Ich weiß nicht, was da in mir los, was da los war. Werden wir gleich drauf eingehen, Dennis. Du hast welches Bier bei dir?
Ich habe heute kein Bier. Ich war.
Was ist da schon wieder los, du?
Ich habe circa, also ungelogen, 280 Biere, verschiedene Biere in den letzten zwei Wochen getrunken. Dementsprechend ist der also beruflich natürlich, mehr oder weniger. Deswegen ist der Durst tatsächlich jetzt gerade noch nicht wieder so Durst. Am Wochenende war ich nämlich in Stuttgart. Ich habe ja letzte Woche davon erzählt. Und ich muss sagen, ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viele Zuhörer hier, die aus Stuttgart kommen. Das ist ein ziemliches Drecksloch. Also
ich bin auch noch mal durchgefahren, glaube ich.
Ich hatte mich ja sehr auf den Bahnhof gefreut, das ist ja viel in den Medien, ne? Stuttgart 21, der ist so fürchterlich, wobei es aktuell ja, glaube ich, Großteil tatsächlich einfach eine Baustelle ist, so sah es zumindest aus, ich hoffe, dass das nicht immer so aussieht, was fast dazu geführt hat, dass ich meinen Zug verpasst habe und normalerweise eigentlich frühzeitig los, dann erstmal die Bahn-App mir eine U-Bahn bzw. Stadtbahn angezeigt, die aber am Sonntagmorgen so gar nicht fährt, also laut Bahn-App fuhr die alle 15 Minuten, in Wirklichkeit fuhr die alle 30 Minuten, da wurde es schon ein bisschen eng. Und da der Bahnhof auch eine absolute Katastrophe, dann waren wir aber eigentlich in Cannstatt, heißt das, glaube ich. Da wird jetzt wahrscheinlich der
C-U-N-T geschrieben, oder?
Ja, genau. Aber wird jetzt wahrscheinlich der Stuttgarter, der zuhört, oder die Stuttgarter sagen, so, ja, das ist ja nicht Stuttgart. Auf jeden Fall muss ich, glaube ich, wir waren aber auch größtenteils nur zum Bier trinken da. Mon Petit Café nennt sich das Ganze. Also wenn ihr gerne mal ein gutes Bierchen trinkt und aus Stuttgart oder der Nähe kommt, das ist, wie heißt das Dorf hier? Genau, Bad Cannstatt. Das ist quasi einmal über den Neckar rüber. Das ist jetzt nicht Stuttgart City. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Ghetto. Wobei da, wenn man da in den kleinen Gassen war, ne, da hat man tatsächlich so ein bisschen gedacht, doch ganz schön hier. Wenn man aber nicht in dieser kleinen Gasse war, dann sah es so aus, als wäre jedes Haus, es wäre ein Haus gebaut worden, dann hätte man 5 Jahre gewartet und dann wäre das nächste gebaut worden. Die sahen nämlich alle unterschiedlich aus, irgendwie alle auch in einem anderen Design, also es sah fürchterlich aus. Aber das Bier war lecker, Mon Petit Café. Unbedingt mal hingehen, die Micha schöne Grüße von Dennis aus richten, dann sollte das auch klappen. Und
egal wie scheiße die Stadt ist, scheiße die Location ist, Hauptsache das Bier schmeckt.
Ganz genau. Also, es gab auch noch mal knapp 100 Biere, die wir da in 2 Tagen durchgezogen haben. Von daher, um die Frage etwas ausschweifender zu beantworten, nein, ich trinke heute kein Bier. ich muss morgen tatsächlich mal wieder arbeiten. Eventuell werde ich da 1-2 Bierchen trinken. Dann bin ich Donnerstag bei unserem guten Freund Olli Wesselow zum Grillen eingeladen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird es auch 1-2 Bier geben. Freitag muss ich dann auch schon wieder arbeiten. Und Samstag ist ja dann das Bier im Garten beim amtierenden deutschen Hobbybraumeister Markus. Ich habe das Gefühl, da gibt es auch.
Das ist aber Termin.
Ja.
Auf also, Termin.
Da komm ich, komme in meiner Freizeit gar nicht mehr dazu, Bier zu trinken.
Ja, aber wir machen es natürlich auch spannend in dem Sinne, dass wir uns Zeit lassen, ne, mit unseren Bieren, die wir in diesem Jahr hier noch während eines Tapings vernichten wollen. Wir wollen da natürlich ein bisschen Spannung aufbauen. Kennt ihr auch vom Catchen, ne? Spannung aufbauen ist immer das Wichtigste.
42 und, Biere brauchen wir noch und es sind noch 23 Episoden, aber
easy peasy.
Feuerzangenbulle zählt ja doppelt.
Ja, ich, das, ja.
Also Stand
ich,
jetzt,
Nico? Also ich versuche vorher,
Stand jetzt, vorher schon zu knacken. Stand jetzt sollte jetzt Reds ausfallen, bis zur Weihnachtssendung, dann könnten wir auch einfach 21 Feuerzangenbowlen trinken.
Boah.
Also ich würde dann auch sagen, ich trinke die 11, du musst nur 10 trinken.
Das ist nett von dir.
Aber da wir den Kanister immer noch nicht leer, ne? Also da müssen wir uns noch was überlegen. Also, aktuell, um das nachzuhalten, haben wir 33 Biere, ganz brüderlich aufgeteilt, 22 Nico, 11 ich, 5 Dosen, 27 Flaschen, 42 fehlen uns noch, es sind noch 23 Episoden to go, das bedeutet 1,83 Biere im Schnitt. So. Damit gucken wir mal auf den professionellen Ringkampf. Ich habe so viel aufgeschrieben, ich habe so viel Catchen geguckt, nachdem ich Sonntag, als ich dann wieder hier zu Hause war in Hamburg, als auch den gestrigen Tag, also den heutigen Tag, meine Bewegung auf ein Minimum beschränkt habe. Einfach mal mich ein bisschen erholt habe von diesen doch anderthalb, zwei Wochen sehr viel Bier trinken, sehr viel Stress. War ich nur kurz draußen zum Einkaufen und dann habe ich mir Raw angeguckt. Ich habe mir natürlich diesen Pay-Per-View angeguckt. Ich habe mir AEW von letzter Woche nochmal angeguckt. Und ich habe mir auch den Podcast, zumindest zur Hälfte, angeschaut. Wie kann man den Podcast anschauen? Das Ganze gibt es auch auf YouTube. Von Carl Anderson und Luke Gallows. Also, ich bin bestens informiert. Ich würde sagen, Nico, wir machen das wie bei so einem Pflaster. Wir reißen das Pflaster einmal schnell runter und fangen mit diesem Pay-Per-View an. Alter Falter, ich habe mir den direkt Montagmorgen habe ich ihn mir direkt angeschaut und habe dir auch schon direkt geschrieben, was ich davon halte und was du zu erwarten hast. Konnte die Erwartungshaltung eingehalten werden?
Ja. Du hast mich vorgewarnt, dass der Pay-Per-View nicht der beste sei. Dem war auch so. aber ich gehe ja immer noch ein bisschen anders ran. Ich lasse mich dann mal gerne mal überraschen. Ne? Ich wusste jetzt auch nicht genau, wann du es geschaut hast, ob du es nachts gesehen hast und eventuell nur ein paar Matches. Ne? Deswegen, ich wollte mir da selber ein Bild machen und habe gestern nach der Arbeit zusammen mit Julia diesen Pay-Per-View geschaut und wir waren teilweise schockiert. Ne? Also da waren Sachen bei, die grenzwertig waren. Und auch der Main-Event, um es vorwegzugreifen, war ein ziemlicher Letdown. Also von einem Swarm-Fight. Also ein Fight habe ich da jetzt nicht wirklich gesehen. Es war eher eine lange Promo. Und die Sache mit dem Auge, gut, auch da wurde ich enttäuscht. Das beste Match des Abends, bis aufs Finish, war, glaube ich, dieses Sasha Banks gegen Asuka.
Um mal unseren Freund Kinoi zu zitieren, der ja auch diese Wette mit den Bieren, was ja nicht Wette ist, so eine Prognose, die er aufgestellt hat, läuft. Und er hatte mir geschrieben bei Twitter, Dennis, ich bin echt gespannt auf die nächste Reds-Folge, denn ich glaube, wir haben verschiedene Main-Events gesehen. Denn in meiner Version gab es keinen Sieger. Außer das Ziel war es, den Gegner zu ertränken. Dann habe ich ihm geschrieben, da kommen wir gleich noch zu, ich sage, ich musste 3 Match-Ausgänge bei Wikipedia nachschauen, weil ich jetzt selber nicht sicher war, wie ist das jetzt ausgegangen, wer hat gewonnen, hat jemand gewonnen? Und dann zitiere ich hier auch nochmal, was ich dir geschrieben habe, was ein riesiger stinkender Haufen Scheiße dieser Pay-Per-View war. Fangen wir doch mal an. Es ging los mit der Kickoff-Show, die habe ich nicht geschaut. Hast du dir die angeschaut? Kevin Owens gegen Murphy, heißt der ja nur noch?
Ja, also ich hatte sie, während wir gerade aßen, lief die Kickoff-Show nebenbei. Da habe ich vorgespult zum Match, es fing an, hat mich gelangweilt, habe ich weiter vorgespult, da war das Match vorbei und ich wusste nicht, wer gewonnen hat. Ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass Kevin Owens sich durchsetzen konnte gegen Buddy Murphy. Das war ein kurzes Intermezzo, da haben wir auch sofort mit der Main-Show begonnen und wurden mit dem Opener ein Tables-Match beglückt.
Da war Cesaro und Nakamura. Als das Match dann erstmal angepfiffen wurde, ich war aber schon komplett bedient. Also zum einen dieser Trailer, dieses Intro, das fand ich schon mega kacke. Dann schalten sie in die Halle in Anführungszeichen, dann kommt The New Day rein, dann war ich noch mehr angepisst, als dann hieß, you're 8-time, dann ich so, alter Falter, sind die schon 8-fache Champions, das kann auch nicht deren Ernst sein, dann fiel mir ein, naja klar, Charlotte ist ja mittlerweile auch 13-fache Damen-Championess oder sowas, ne, dann mussten sie sich, es wurde immer saurer, also der Paper war noch keine 5 Minuten alt, dann kam Kofi, musste sich schon, weil ja links und rechts diese Plexiglasscheiben auch sind, und dann stand da noch so ein Tisch, da musste er sich schon so da durchquetschen, das hat man dann genutzt, um einen Kameraschwenk ins Publikum zu machen. Und da war einfach jemand am Tanzen zu der New Day-Musik, wo ich auch dachte,
oh ja, Alter, das habe ich auch gesehen.
Es war so unangenehm. Ich bin kurz davor, das einfach wieder auszuschalten. Und dann das Match an sich, ja, das war okay. Ne? Also man muss da jetzt kein Tables-Match draus machen. Also das hat man sich natürlich aufgrund, weil der Pay-Per-View Extreme Rules hat man sich das so ein bisschen aus den Fingern gesaugt. Ich sag mal so, diese Stipulation hat das Match jetzt nicht besser gemacht, ne? Weil die beiden Tag-Teams, die vier Catcher, die da aktiv sind, die hätten sicherlich in einem regulären Match, wenn man sie lässt, noch viel, viel tollere Sachen zeigen können. Und ich verstehe auch immer noch nicht, dieser Big E, der muss ja eine ziemlich große, ziemlich hohe Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen haben. Denn dieser Dive nach draußen, der gute Mann, was mag der wiegen? 140 Kilo, 130?
Ja, hätte ich jetzt auch so. Zwischen 130 und 150. Da ist ordentlich was dran an dem Mann. Und er macht diesen Dive des Öfteren.
Und er landet immer irgendwie komisch auf der Schulter und so.
Ja, dass ihm noch nie etwas dabei passiert ist. Ne? Er muss sehr gut gepolstert sein. Er weiß, wie man sich abrollt vielleicht auch.
Ja, ich auch. Trotzdem hat das ja in Dallas damals nicht ganz so funktioniert.
Ja, stimmt.
Nein,
ja.
Das kannst du ja bei WrestleMania oder so kannst du das machen, aber das musst du doch nicht hier im Opener bei so einem Kack-Pay-Per-View machen. Also der
Extreme Rules. Es waren extreme Regeln, es waren extreme Bedingungen. Ja. Und außerdem war es eine Horrorshow, ja? Mitten im Sommer eine Horrorshow. Nicht irgendwie so, nicht irgendwie zu Halloween oder sowas. Nein, mitten im Sommer wollte die WWE eine Horrorshow hier zum Besten geben. Ne? Tables Match war auch horrormäßig auf jeden Fall. War in Ordnung. Das Match war definitiv in Ordnung. Du hast es richtig gesagt, wäre es ein anderes Match gewesen, hätten die mehr zeigen können. Ja, also ich meine, Tables Match, es ist auch so ein bisschen abgelutscht. Ne? Ich meine, wie oft werden Leute durch Tables gejagt? Sehr oft. Von daher, was mich überraschte, war der Titelgewinn von Cesaro und Shinsuke Nakamura. Die konnten nämlich gegen The New Day gewinnen, beziehungsweise war es Kofi, der durch zwei Tische gehämmert wurde? Ich glaube, es war Kofi. Big E lag bewusstlos ringside. Somit neue SmackDown Tag Team Champions Cesaro und Nakamura. Habe ich so nicht mit gerechnet, aber ich finde es durchaus okay. The New Day als Tag Team Champions, du sagst es schon, ne? Achtfache Champions. Das ist auch mal gut jetzt, ne? Also da kann man auch mal einem anderen Team, ich weiß nicht, ob es unbedingt Cesaro und Nakamura sein müssen, aber einem anderen Team mal ein bisschen Spotlight gewähren.
Ja, der Catch-Stil von Nakamura, der hat mich auch weiter noch wütend gemacht, denn
der war so lustlos auch unterwegs, der war schlapp.
Seit Jahren ist er lustlos und dann immer diese Kicks, wo ich immer denke, so Alter, das muss doch nicht sein. Es gibt doch eh schon so viele Probleme wegen Gehirnerschütterung, aber er zieht's halt durch. Aber ist halt einfach dann auch, manchmal habe ich das Gefühl, ein bisschen zu stiff, ein bisschen zu, also in Japan, da macht man das ja ganz gerne so, ne, der Strong Style, aber denke ich auch mir, so ein Opener-Ding ist, da müssen doch nicht zwei Leute schon wieder irgendwie auch dann hier Kofi irgendwie einmal auch mega fies auf dem Nacken gelandet und sowas alles. Also das waren alles schon Sachen, wo ich gesagt habe, das muss doch so eigentlich nicht sein. Hab vorher noch überlegt, tippe ich hier vielleicht auf einen Titelwechsel? Ich denke gerade, gerade Tables Match ist doch immer prädestiniert dafür, dass man hier auch mal ja etwas glücklich gewinnen kann. Habe ich mich letztendlich nicht getraut. Aber Cesaro und Nakamura neue Champions. Match 2 war dann für den WWE SmackDown Damen-Titel. Bayley kann sich hier gegen Nikki Cross durchsetzen. Nikki Cross, die ja schon die letzten beiden Wochen bei SmackDown sehr eindrucksvoll verloren hat jeweils. Also ein super Herausforderer hier, zwei Wochen hintereinander verloren und dann kriegt sie das Titelmatch gegen Bayley.
Aber unfair. Bayley unfair, ne? Der Referee wurde mal wieder abgelenkt, man kennt es, von Sasha Banks in diesem Fall. Und es wurde da ja so ein Schlagring wurde ja überreicht, ja. Und dann mitten in die Magengrube von Nikki Cross, da war es um sie geschehen. Ja, das war frech. Hast du gar nicht mitgekriegt? Das hast du gar nicht mitgekriegt wahrscheinlich.
Doch, das habe ich gesehen.
Mhm. Na gut.
Mhm. Hab gerade hier so eine Packung Haribo aufgemacht.
Was für welche? So knochenharte, so Blombenzieher oder?
Nee,
oder
so nee,
ganz weiche?
Die normalen, die Goldbären.
Die
Goldbären. Ja, Sascha und Bayley, die längste Storyline, glaube ich, die es gibt. Und dementsprechend noch sind sie gute Freunde. Und hier hat's geklappt. Ne? Sascha hat Bayley geholfen, der Referee war abgelenkt. Bayley konnte den Schlagring nutzen und sich dann hier durchsetzen. Dann haben wir Dracula Wyatt gesehen im Firefly Funhouse. An sich cool. Habe ich auch schon vor ein paar Wochen bei AEW kritisiert. Ich weiß leider nicht mehr, welches Segment es war. Ich weiß nur noch, dass ich kritisiert habe, dass sie was Ernstes mit was Spaßigem gemischt haben. Und genauso war es hier auch. Also machst du dieses Dracula White, ist ja alles gut, aber dann auf einmal zu sagen, oh, jetzt zeigen wir etwas ganz, ganz Schlimmes und dann zeigen sie dieses Karaoke von SmackDown und dann sagt er, oh, Rabbit, oh, was war denn da? Also das war, die Comedy hat mir da, also entweder machst du ein Comedy-Segment oder du machst hier was Ernstes. Die Kombination hat mir in dem Fall nicht so ganz gefallen, aber es sollte ja noch einiges kommen.
Das nächste Match
zum Beispiel, ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Hast du aber eins vergessen.
Ach so, ja, das war ja kein Match.
das war ja auch schon wieder, das war ja wieder ein Aufreger, ne? Eigentlicher MVP gegen Apollo Crews, der US-Champion. Apollo Crews, er konnte nicht, er war nicht verhindert. Ne? Das Ganze wurde so dargestellt, der Full Nelson, den Bobby Lashley vor einem Monat angesetzt hatte. Er hatte wohl noch seine Wirkung gezeigt. Er konnte nicht antreten. Das nutzte MVP dazu, sich den Titel zu schnappen und sich selber zum Champion zu küren.
Ja, einen neuen Titelgürtel hat er ja extra anfertigen lassen. Bobby Lashley ist mir, nicht Bobby Lashley, Apollo Crews ist mir nicht ganz so sicher, ob da vielleicht Corona was mit zu tun hat, soll erstmal keine Freigabe gekriegt haben. Bei Monday Night Raw ist der auch nicht aufgetaucht. Also mal gucken, wann und wie und ob. Klassischerweise, ne, es gibt jetzt zwei Titel, zwei Leute, die sagen, sie sind die Champions. SummerSlam, beide Titel hängen über dem Ring, kommt mir irgendwie bekannt vor, könnte man ja hier machen. Dann war es soweit, Auge um Auge. Seth Rollins gegen Rey Mysterio, Nico, und es wurde ja gesagt, es kann dieses Match nur gewonnen werden, wenn man dem anderen das Auge entreißt. Und muss ich sagen, habe ich jetzt so auch nicht gesehen.
Ich habe es auch nicht gesehen, ich weiß nicht, was Seth Rollins da gesehen hat. Er musste sich übergeben. Vermutlich hatte da irgendwie das Gehirn von Mysterio reinschauen können. Das Auge wurde jetzt nicht sichtlich entfernt. Am Anfang lief er noch mit so einer groben Zange herum. Es wurden diverse Foreign Objects sowie, was war denn noch, Splitter von Kendo-Sticks etc. pp. eingesetzt, um dieses Auge, jenes Auge, zu lösen aus dem Kopfe.
Ja, aber das ist doch alles Quatsch. Also eine Zange, kann ich noch verstehen.
Auch damit hätte es nicht geklappt.
Ja, aber ansonsten, was bringt man denn damit? Na klar, einen schönen, guten alten Korkenzieher, oder? Korkenzieher. Ja,
oder einen Löffel.
Löffel dann, würde auch reichen. Und dann drückst du so rechts und links diese Haken runter, ist das Auge draußen. Aber Seth Rollins dann wieder probiert hat, ist ja wieder den Kopf mit, also das Auge voran gegen die Kante der Stahltreppe zu drücken.
Diese abgerundete Ecke, ne?
Ich bin jetzt kein Biologe, aber drückt man damit nicht eher das Auge rein in den Kopf, anstatt es rauszuholen?
Ja, ich war mir auch unsicher. Ne? Vielleicht hat er genau diesen Punkt getroffen, ne? Zwischen Augapfel und Augenhöhle. Ne? Er ist so ein bisschen reingedrückt, dass sich das so ein bisschen rausgeperlt hat. Es ist ja auch nicht ganz weg, das Auge. Das hing wahrscheinlich an so einem
Am seinen Faden hing es. Ja?
Und man hat es nicht gesehen. Auch von den angesprochenen CGI-Effekten haben wir nichts gesehen.
Genau, Vince McMahon soll sich wohl dagegen entschieden haben. Das wurde dann wohl doch noch dann eben rausgeschnitten, beziehungsweise nicht reingeschnitten. Und so in einer kleinen Kameraeinstellung sah man es, das sah aus, als hätte er da so ein Radieschen unter der Maske. Ich pack das hier mal als unser Episodenbild. Also ich dachte ja eigentlich auch tatsächlich, man macht hier wirklich so ein bisschen Grusel, dass ihm da irgendwas raushängt oder so. Hat man nicht gemacht. Seth Rollins kann sich durchsetzen, aber, und das haben wir bei Monday Night Raw erfahren, Nico, es soll Rey Mysterio wohl doch schon wieder ganz gut gehen. Während des Pay-Per-Views hat man gesagt, naja, also wenn der Sehnerv am Auge bleibt, also das wüsste man noch nicht, dann könnte das Sehvermögen wiederhergestellt werden. Der Hintergrund dieser ganzen Storyline ist ja, dass Rey Mysterio immer seinen Vertrag noch nicht verlängert hat, beziehungsweise jetzt muss man sagen, vielleicht sogar hatte, denn bei Raw wurde ja dann gesagt, nee, ist alles gut ausgegangen. Also das mag vielleicht darauf hindeuten, dass er jetzt doch den Vertrag unterschrieben hat, der WWE erhalten bleibt und dass dann auch eben diese Storyline ersetzt, fortgeführt wird. Nico, das würde aber auch heißen, wir hatten jetzt Auge um Auge, das heißt, beim nächsten Pay-Per-View SummerSlam, Zahn um Zahn, oder was macht man dann? Kopf um Kopf, vielleicht, Arm um Arm?
Vielleicht Zahn um Zahn, ne? Vielleicht auch da die Rohrzange, mit dem man diverse Zähne entfernen kann. Das wäre vielleicht auch ganz lustig.
Ist dann Kane als Dr. Isaac Yempkem der Special Guest
Referee? Mal wieder da, ne? Oh, das wäre nice, ne? Auch wenn den wenig Leute noch kennen in diesem alten Gimmick, wäre das, glaube ich, ganz schön. Ich hatte mir von diesem Match ein bisschen mehr erhofft, klar, es ist alles Trash.
Es ging 18 Minuten, ne?
Ja, es waren aber auch okay Aktionen dabei, ne? Also wenn das jetzt irgendeine andere Matchart gewesen wäre, no holds barred, whatever, wäre das Match wahrscheinlich besser geworden. Ich dachte, Seth Rollins, er hat diesen Augapfel und er ist auch stolz drauf, ihn zu haben, ne? Und er würde ihn auch mitnehmen und sowas.
Oder ihn präsentieren. Oder ihn essen halt, das wäre auch gut gewesen.
Kennt man ja vom Dschungelcamp, ne? Da mussten sie ja auch manchmal immer so Augen essen, ja, die sind ja normal, da musst du
ordentlich draufbeißen. Genau so, krack, und dann macht's einmal knack und dann ist er auch lecker, ne?
Und die Linse, da muss man aufpassen, die ist knallhart, wie eine Scherbe.
Mojo kommentierte das Ganze ja nur mit It's out, also das Auge war raus angeblich und ja, das mit dem Kotzen war natürlich brutal eklig. Also Montagmorgens, meine Frau geht ja immer um kurz nach 5 aus dem Haus, dementsprechend war ich auch wach und hab dann gesagt, ja gut, jetzt bist du eh wach, kannst du aber schnell den Peppi ein bisschen reingucken und Seth Rollins, der dann da ein bisschen vor sich hinkotzt.
auch eine Idee von Vincent Kennedy McMahon. Ja, das ist nämlich genau sein Humor.
Wie der gelacht hat, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sasha Banks gegen Asuka. Und auch da wurde es umstritten, denn da gab es den grünen Mist. Der ging aber nicht ins Gesicht von Sasha Banks, sondern der ging ins Gesicht des Referees, was dann dazu führte, dass der gar nichts mehr machen konnte. Bailey nutzte die Gelegenheit und hat ihm das Referee-Shirt ausgezogen, hat es sich angezogen und hat dann eben hier diesen Pin, den Sasha Banks dann eben gegen Asuka es gab eine Attacke mit dem, auch eben voll zum Bailey, mit dem Titelgürtel hat sie da Asuka in den Rücken geschlagen und dann eben als Guest-Referee quasi, als selbsternannter Guest-Referee würde ich schon fast sagen, hier das Cover durchgezogen. Ich schon so ein bisschen durch, wie wird das jetzt gewertet? Es wurde auch keine Glocke geläutet, dann ist Bailey raus zum Zeitnehmer und hat gesagt, jetzt läute die Glocke, sonst verpasse ich dir auch noch eine. Und der hat sich gedacht, ja Mensch, also puh, wenn da so ein 51 Kilo Vibe-Stück auf mich zukommt, dann besser hier mal die Glocke läuten. Das hat er auch gemacht. Und jetzt gab's dann auch dann da tatsächlich bei Monday Night Raw die Auflösung, dass es dann eben hieß, okay, nein, das war überraschenderweise gab es keinen Sieger, ne? Also weder Sasha Banks noch Asuka haben gewonnen. Da wird es also auch noch mal das Ganze weitergehen.
Ja, auch hier ein klassischer Vince McMahon, der wahrscheinlich am gleichen Tag das Finish noch mal umgeschrieben hat und für Verwirrung sorgte. Das Match an sich war gut, fand ich. Hat mir ganz gut gefallen, das Finish. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ich dachte auch, wie wertet man das jetzt? Aber irgendwo war es uns allen klar, dass das irgendwie nicht. Du hast es in No Contest gewertet wahrscheinlich, ne? Im Tippspiel?
Ganz genau, kein Sieger, No Contest. Ja, genau wie Apollo Crews gegen MVP, weil das Match. Bei Apollo Crews hat niemand das getippt gehabt. Dementsprechend, wenn jetzt jemand das getippt gehabt hätte, No Contest oder sowas, dann hätte ich das Match einfach rausgelöscht. Sowas aber am einfachsten, No Contest zu sagen, hatte eh keiner getippt. Dann war das kein Problem. Bei Sasha Banks gegen Asuka Jifu hat das geahnt. Das ist wahrscheinlich der Nickname von Vince McMahon. herzlichen Glückwunsch. Als einziger hat er das, glaube ich, richtig, wenn ich das sehe. Also dementsprechend, wir gucken immer. Immer schwierig bei solchen Matchenden. Ich gucke immer im Normalfall dann erstmal bei Wikipedia, was haben die dazu geschrieben, dann manchmal auch auf der WWE-Homepage, wie haben die das ausgelegt. Also wir probieren es immer so fair wie möglich für alle einfach zu machen. Meistens klappt es, manchmal nicht, aber ich glaube, hier haben wir es tatsächlich mit einem No-Contest beim Damen-Match, einem No-Contest, kein Sieger bei Apollo Crews gegen MVP und kommen nachher noch zu beim Main-Event, wie wir den gewertet haben, glaube ich, haben wir das tatsächlich ganz gut hingekriegt. Fünftes Match, Nico, war dann ein Extreme Rules Match und das war ja bis vorher noch gar nicht klar, was es für eine Stipulation ist und Dolph Ziggler hat sich eben das ausgesucht, hat aber auch direkt noch hinzugefügt, also wenn Drew McIntyre ausgezählt oder disqualifiziert wird, dann gewinnt Dolph Ziggler und diese Extreme Rules, die gelten eben auch nur für Dolph Ziggler. Also nur er darf Tische benutzen, Stühle benutzen, was weiß ich, einen brennenden Hahn werfen und benutzen für Drew McIntyre. Also ein normales Match für Dolph Ziggler nicht. Der durfte alles. Hat nicht gereicht.
Hat mir auch nicht gereicht, aber ich fand am Anfang fand ich es ganz interessant als Ziggler dann die Stipulation verkündete. Er sagte ja im ersten Satz, das ist ein Extreme Rules Match. Und ich so, oh fuck, okay, da hast du dir echt was einfallen lassen. Und dann kam er ja erst, ne, mit dem Zusatz, dass es ein einseitiges Extreme Rules Match sozusagen ist. Hat nicht gereicht. Du hast vollkommen recht. Das Match war auch so lala. Drew McIntyre jetzt die vierte Verteidigung oder sowas. Gegen wen hat er denn gekämpft? Er hat gegen Lesnar geholt, am gleichen Abend gegen Big Show gekämpft. Dann gegen Seth Rollins, dann gegen Bobby Lashley.
It's a big show.
Und jetzt gegen Ziggler. Und Ziggler möchte erneut ein Rematch haben. Ne? Das wurde ihm auch gewährt. Nächste Woche bei Monday Night Raw wird es dazu kommen.
Ganz genau. Wir nehmen am frühen Dienstagabend auf. Die Ratings sind ja meistens erst so gegen 22 Uhr verfügbar. Das heißt, können leider jetzt noch nicht sehen, wie hat sich das auf die Einschaltquoten ausgewirkt, dieser Pay-Per-View und vor allen Dingen auch diese vielen offenen Enden, nenne ich es mal. Also man das war beim Pay-Per-View gucken schon deprimierend, aber zumindest, deswegen habe ich auch direkt heute Morgen dann Raw geguckt. Das war zumindest der Anreiz da zu sagen, dass man sagte, ja, fuck, jetzt gucke ich mal bei Raw rein. Hoffentlich wird das da irgendwie aufgeklärt. Ich könnte mir vorstellen, das wird der ein oder andere gemacht haben. Also die Einschaltquote wird wahrscheinlich nicht so desaströs, ich hoffe, es wird die WWE, weil sonst können sie wirklich einpacken, nicht so desaströs gewesen sein wie in vielen anderen Wochen. Aber dementsprechend, du hast schon nicht gesagt, für nächste Woche hat man dann auch direkt nochmal 2 Title-Matches angekündigt und so weiter und so weiter. Aber hier reicht es nicht für Dolph Ziggler. Ich kann mal im Tippspiel gucken, hat irgendjemand auf Dolph Ziggler getippt? Nein. Also, das spricht dann auch nicht für die WWE, wenn es Titelmatches gibt, wo eigentlich niemand dran glaubt, dass der Herausforderer gewinnt, dann hat man ja auch irgendwas falsch gemacht. Nico, dann war es soweit, der Main Event. Das war ein Wyatt Swamp Fight und du hast schon im ganz am Anfang gesagt, also viel Fight war da nicht, das war so ein bisschen Schneesturm im Kloschar und noch LSD dazu.
Ja, ja, ja. Also ich hatte gelesen, 6 bis 7 Stunden hätten sie daran gedreht, dass wow. Halte ich für eine Lüge.
Das tut mir leid, auf jeden Fall, ja.
Ah, definitiv. Also die Quality war es auch nicht so heftig. Und man hat ja irgendwie durch diverse Effekte das Material so zerfickt, das hätte ich dir jetzt auch irgendwie, sagen wir mal, in einer Stunde drehen können. Mit dem Handy vielleicht. Na gut, ich will es nicht ganz so schlecht reden. Also es waren diverse Ideen dabei. Ja, man hat so eine Alexa Bliss, die als Sister Abigail verkleidet war, mal gebracht und sowas. Braun Strowman selbst als Evil Braun Strowman, White Family Braun Strowman tauchte auf und entführte den echten Braun Strowman, wie man es auch immer auslegen mag. Es ging hin und her, er wurde gefesselt, eine sehr, sehr lange Rede Bray Wyatts mussten wir uns anhören, die niemals endete. Aber ich finde, bei solchen Matches, auch da kann man mal ein paar Wrestling-Aktionen bringen, ne? Auch da kannst du mal einen Chokeslam, weiß ich nicht, auf einen Holzscheit machen oder was, irgendwas. Es war einfach nur ein Brawling mit auch so random Leuten, maskierte Leute, die da rum. Was waren das für Leute? Und dieser lächerliche Heini mit dem Anzug, der da in dieses kleine Lagerfeuer gefallen ist und dann da rumlief, anstatt sich auf den Boden zu werfen. Also es waren schon einige Szenen dabei, die wirklich scheiße waren.
Und auf einmal hatte dieser Stuntman nämlich dann auch feuerfeste Handschuhe an, als er brannte. Also
ja, was ist denn das?
Also es war halt einfach auch nur mega plätterig.
Also mit einfachen Mitteln so viel besser machen können.
Swamp Fight, also da gehört ja auch nicht viel zu. Wir waren ja erst in den Sümpfen auch und da siehst du ja überall Krokodile. Das hätte man doch auch machen können. Hier, jetzt kommt Braun Strowman, kommt da an, einfach mit seinem Auto und Bray sitzt da. Wie cool wäre das denn gewesen, wenn der jetzt da angekommen wäre und dann hätte ihn erstmal irgendwer da in Empfang genommen, von mir aus auch mit einer Maske und hätte gesagt, hier, komm mal mit und hätte ihn dann erstmal mit dem Schiff so ein bisschen durch die Sümpfe gefahren oder sowas. Und dann hätte man mal Krokodile, das ist doch nun wirklich kein Zauberwerk. Also da muss ja auch Braun nicht dabei sein. Das kann ja das Kamerateam machen.
Vielleicht gibt's da keine Krokodile.
Oh Mann. Also ich hatte mir viel, viel mehr erwartet viel, und viel mehr. Man hat wirklich, das mit Alexa Bliss, muss ich sagen, fand ich tatsächlich ganz, ganz witzig, denn wer nicht verstanden hat, was die Anspielung war, das war ja damals hier die Mixed Match Challenge. So heißt es. Kleiner Zungenbrecher, ne? Die damals auf Facebook lief am Anfang, verhältnismäßig erfolgreich und dann nachher hat's keiner mehr geguckt. Das heißt, immer Männlein und Weiblein zusammen und das eins der ungewöhnlichsten Teams. Ich glaube, sie haben, weiß ich gar nicht, ob sie gewonnen haben, ich glaube nicht. Eben Braun Strowman und Alexa Bliss zusammen. Und da haben alle gesagt, oh, süßes Pärchen. Und das hat man hier noch mal ein bisschen aufgegriffen. Alexa Bliss dann als Sister Abigail, zumindest in der Einbildung von Braun Strowman. Ich glaube, er wurde auch noch von der Schlange gebissen und alles. Ne? Also, er hat es schon nicht einfach gehabt. Schwimmen kann er aber anscheinend nicht.
Kann er auch nicht, ne? Da dachte ich auch, mein Gott, nicht, dass er jetzt da irgendwie dieses Brackwasser schluckt, ne? Und sich dann irgendwas da wegholt, ne? Also, ich kann dir mal sagen, wie ich in meiner Vorstellung hätte das Match so enden sollen, in meiner Vorstellung. Ich habe auf Braun Strowman getippt, denn ich dachte, erstmal war überhaupt nicht klar, ist da überhaupt ein Referee da oder nicht, ne? Bin mal davon ausgegangen, dass kein Referee. Aber ich dachte so, okay, Brawl hin und her und am Ende wirft Braun Strowman Bray Wyatt, diesen Bray Wyatt-Charakter, in den Sumpf, ja? Mhm. Match ist vorbei, er dreht sich um, er geht, er verlässt die Szene, hat gewonnen und dann gehst du nochmal zurück auf den Sumpf und dann kommt hier irgendwie The Fiend. Also mir war schon klar, dass irgendwas mit The Fiend kommt und dann kommt The Fiend raus.
So. War schon tatsächlich komisch, weil man hat auch hier sich einen alten Trick wieder zunutze gemacht. Es war dann, gab dann diesen Wasserkampf und Braun Strowman stand da und Bray Wyatt war vermutlich ertrunken und dann kam unten diese Credits-Einblendung, so nach Motto, okay, Extreme Rules, Copyright, bla bla bla, und dann geht's
also, rein. Boah, das war das Schlechte. Ich dachte auch so, fuck, das können sie nicht machen.
Und dem war aber nicht so. Es gab nochmal hier das Comeback, du hast schon gesagt, The Fiend war dann letztendlich derjenige, der hier in Anführungszeichen das Match gewonnen hat, Braun Strowman. Da wusste man jetzt auch nicht, ist der ertrunken? Ist er einfach weggetaucht? Ist er jetzt da unten im Meer bei Ariel? Oder es ist noch nicht ganz aufgeklärt. Das werden wir vielleicht am kommenden Freitag bei SmackDown dann erfahren.
Aber wenn du sagst, The Fiend hat gewonnen, dann hat Bray Wyatt ja nicht gewonnen.
Ja, Bray Wyatt hat gewonnen.
Na. Ob Wikipedia steht tatsächlich. Steht es so, wie du es sagtest, aber ich habe auch Seiten gesehen, es steht No Contest, aber ich möchte es auch hier kein Fass aufmachen.
Es steht, hier unsere Freunde von Wrestling Corner schreiben, ist auch ganz gut, Bray Wyatt gewann offenbar gegen Braun Strowman. ja, bei diesem Match ist es immer unheimlich schwierig, deswegen bin ich gespannt, was sie für den SummerSlam dann auspacken, wenn es tatsächlich The Fiend ist und Braun Strowman. Also eigentlich,
wenn mir am Ende des Jahres irgendwie ein paar Punkte fehlen, dann weißt du ganz genau, dass ich darauf noch herumreiten werde. Ich schreibe mir das jetzt mal auf.
Aber in deinem privaten Tippspiel hast du doch sowieso auf Bray Wyatt getippt.
Da tippe ich immer auf Bray Wyatt, klar.
So. Was wollte ich sagen? Genau, beim SummerSlam, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn das ein Match wäre, was, wie es geplant war, eigentlich in Boston im, weiß gar nicht, heißt das immer noch TD Garden? Also wenn es in Boston stattfinden würde, vor ausverkauftem Haus und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass man das tatsächlich wieder so ein bisschen so als Hell in a Cell vielleicht gemacht hätte oder als Punjabi Prison oder so. Ich denke fast, dass man das im Performance Center nicht machen wird. Ich habe aber, eigentlich musst du es, irgendeine Stipulation, also du musst eigentlich einen Käfig oder sowas tatsächlich machen, oder? Ich weiß nicht, ob sie, das haben sie noch nie gemacht im Performance Center, aber ich möchte auch kein reguläres Ringmatch sehen zwischen The Fiend und Braun Strowman, muss ich sagen.
Nee, das muss auf jeden Fall mindestens ein No-DQ-Match sein, ja. Also da muss auf jeden Fall, da kannst du kein normales Wrestling-Match machen, ne? Nach so einem heftigen Swamp-Fight, wie willst du das noch toppen, ja?
Damit gucken wir mal aufs Tippspiel. Insgesamt zu holen gab es 3, 6, 10, 17, 26 Punkte. Da hat diesmal nicht im Ansatz jemand alle Punkte geholt, was aber auch an den, wie ihr gemerkt habt, schwierigen zu tippenden Matchausgängen lag. Punkt höchst Ausbeute waren 20, haben diverse Leute geholt. Unter anderem der Shadow Rush, der JBL Forever, Kolle, Unox, Buddy Goal, Minus 3, der Bichler, der Pitti, der Queenslayer, Yannick H18, Latten Stramski, Dodi und der Dodi. Das waren die Jungs und Mädels, die. Es geht ja noch weiter, fuck. Ich dachte, ihr zeigt mir dann immer alle an. Ach, warte, ich muss mal hier einmal auf.
Oh, der perlt aber auch. Ich muss mal gleich noch eine Kanne aufreißen, du.
So, jetzt habe ich hier alle. Um Gottes Willen sind das viele. Also, ich fange nochmal an. Du holst hier eine Dose und ich lese alle vor. Mhm. Also.
Ich gehe mal kurz an den Kühlschrank.
20 Punkte haben geholt. Buddy Goal, Bichler, Borsigplatz, Chimichanga, Kolle, der Poppe. Hey, der Poppe. Dodi, McIntyre. Drew McIntyre, Entschuldigung. Elvis. Elvis auch wieder unter den Lebenden. Lebender als Braun Strowman wahrscheinlich. Entchen, Evaldo, Fabster, Glarinski, Yannick H18, JBL Forever, Jensen, Latten Stramski, Marek, Minus 3.
Schon wieder Latten Stramski, der hat mich gerade wieder hingesetzt.
Olic 22, wahrscheinlich auch das Beste, was ihm dieses Jahr passiert ist. Als HSV-Fan ist das immer ein bisschen schwierig. Pesto Prolet, Pitti, Punk Guy, Queenslayer.
Der ist doch neu.
Ricky, Shadow Rush, Soko 3003, Sylas, Unox und der Wolfman. Also, herzlichen Glückwunsch, alle 20 Punkte. Und damit gucken wir mal auf den aktuellen Gesamtstand. Nico, was ist eigentlich dabei los? Die Pigone und du, jeweils nur 13 Punkte geholt, jeweils 11 Plätze runter auf einem geteilten 66. Platz seid ihr jetzt.
Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja, weiß ich nicht. Was fehlt mir denn da? Ja, diese Bray Wyatt-Sache fehlt mir, ne? Sonst war ja alles, stimmt, Tag-Team habe ich auch. Tag-Team.
Ja. Mona hat 16 Punkte geholt, leider auch 5 Plätze runter auf Platz 41. Das heißt, wir lesen mal ab Platz 25 vor. 25 ist der J-Fu, 103 Punkte, dann kommt Ohan mit 104, Obaba mit 104, Der Fabse Rockbar ebenfalls 104 Punkte, das ist Platz 22, dann geht's weiter, Sprung auf Platz 18 mit Torture Tine, schöne Grüße, 105 Punkte, Shotgun 105, Joe Version 1.0 105, Dada 0610 ebenfalls 105, dann Platz 17, drei Plätze hoch, Manuel Moser 106 Punkte, genau wie Queenslayer 14 Plätze hoch, dann kommt auf Platz 15 der Durchspieler, auch 106 Punkte, Platz 12 ist der Schachtsch Schei, 107, dann kommt Hans Wurst, ebenfalls 107, McKnilz, 108, Teki 1978, 108, und dann sind wir schon in den ruhmreichen Top 10, und ich kann schon so viel verraten. Der 10. hat auf den ersten Platz 7 Punkte Rückstand, also da ist noch gar nichts entschieden, gibt ja noch 18 Pay-Per-Views dieses Jahr oder mehr. Piccolo auf Platz 10, 109, genau wie der Gag, auch auf Platz, also ebenfalls auf, andersrum, auf Platz 9 mit ebenfalls 109 Punkten, dann kommt 110, das sind Yannick H18 und der Joe Wack Yes. 111 Punkte haben dann Lattenstramski und Dodi. 112, das ist der bisher Führende, vom ersten auf den vierten Platz abgestürzt. Das ist der Ich, hat nur 9 Punkte geholt. Also, weiß nicht, was da mit ihm los war, was da in ihn reingefahren ist. Hat auf Rey Mysterio getippt. Das hätte natürlich Gold wert sein können, war es in dem Fall aber nicht. Die Top 3. Ein Platz hoch, Kampf-Zivi, 114 Punkte, ebenfalls ein Platz hoch auf Platz 2, das ist der Styx, 115 Punkte und neuer, alter, erster Führender in diesem Tippspiel, das bin ich, 116 Punkte, aber, ihr habt schon gesehen, 7 Punkte zwischen Platz 10 und Platz 1, also hier ist noch ganz, ganz, ganz weit weg davon, dass hier irgendwas entschieden ist.
Ich gebe die Hoffnung auch nicht auf, Dennis. Das Ding ist, man tippt ja eigentlich immer gegen Vince McMahon, ja, also auf ja. Du hast dir alles zurechtgelegt, ne, also beziehungsweise du hast Wrestling, das Wrestling-Geschehen verfolgt und man versteht ja auch Wrestling so über die Jahre, ne, also wo die Reise hingehen könnte. Aber so ein Vince McMahon, der macht dir immer mal so einen Strich durch die Rechnung, wo du sagst, Alter, was willst du jetzt von mir? Ne? Gut, bei diesem Pay-Per-View, ja, da war es nicht ganz so schlimm, ne, mit Vince McMahon-Finishes. Aber oftmals ist es so, ne, dass einfach Entscheidungen getroffen werden, die überhaupt keinen Sinn machen.
kicktipp.de/WWE, wenn ihr mitmachen möchtet. Wie gesagt, der Gesamtsieg, den werdet ihr nicht mehr holen können in diesem Jahr, aber den ruhmreichen Tagessieg, den diesem Tippspiel sehr viele geschafft haben, normalerweise.
2 muss ich noch holen, ne? 2.
Ja.
Prognose.
Wow. Da muss aber jetzt langsam mal Gas geben, Nico. Du hast nämlich bisher 0.
Ich fange mal meistens immer beim SummerSlam an, ja? Das ist ja mal irgendwie so mein, sag mal, mein Event.
Mhm. Ja.
So im Sommer, August ist das meistens. Und oftmals hole ich im September. Ich weiß nicht, was dann anliegt. Ne? Das ist halt irgendwie mein,
ja, Geburtstagsmonat.
Ja. Ganz genau. Auch da bin ich meiner Meinung nach immer sehr, sehr gut gewesen.
Möchtest du jetzt also für den SummerSlam und für den darauffolgenden Pay-Per-View hier schon mal 2 Tippspiel-Tagessiege ankündigen?
Das werde ich jetzt machen. Ich werde sie ankündigen und zwar jetzt.
Ja. So. Okay, ich habe es hier notiert. Ich bin gespannt, wir werden dich daran messen, wenn es dem soweit ist. Also, im Großen und Ganzen kann man sagen, das war relativ Quatsch, dieser Pay-Per-View, aber auch Grund auf einfach des Bookings. Die Storyline zum Pay-Per-View hin waren kacke und das hat man dann auch gemerkt und hat probiert, hier irgendwie was rumzureißen, irgendwie dann damit Ratings zu generieren und dadurch wurde auch der Pay-Per-View noch schlechter als er ist, weil man hat ja gute Catcher tatsächlich. Mal gucken, was uns jetzt da die nächsten Wochen erwartet. Und der SummerSlam, der ist ja eigentlich, ne, zusammen mit dem Royal Rumble ist es so, der, also nicht der größte Event des Sommers, sondern so der zweitgrößte mit dem Royal Rumble zusammen eben Event des Jahres. Und mal gucken, da lacht uns ja aktuell so ein Main Event an zwischen Drew McIntyre und Randy Orton. Und naja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich die größte Feier des Sommers wird. Aber schauen wir mal auf Monday Night Raw. Und was?
Habe ich nicht gesehen. Ich habe nur den Bericht gelesen gerade. Da musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, falls es da besondere Ereignisse gab, abgesehen von dem 24/7-Titelgewinn Shelton Benjamins, der ja auch jetzt Teil der Stables von MVP ist, ne? Dem Hurt Business.
Ja, du sagst es richtig. Man möchte hier wohl sowas wie die Nation of Domination, möchte man jetzt hier wohl wieder zum Leben erwecken. Wir haben ja so schon MVP. Wir haben Bobby Lashley. Jetzt haben wir auch noch Shelton Benjamin. Und wir hatten auch unseren, eine Legende. Wie heißt er denn noch hier? Ron Simmons, der auch da war. Da gibt's auch Gerüchte, ob man ihn jetzt vielleicht auch darf. Er ist ja ehemaliges Mitglied auch der Nation of Domination. Ob er vielleicht auch hier. Ich finde es immer, also ich weiß nicht, ob das noch ins Jahr 2020 passt, so ein Stable mit nur Schwarzen oder mit nur Japanern oder sowas. Ist es nicht auch schon rassistisch, wenn man sagt, die rotten sich alle zusammen?
Es wirkt so ein bisschen gezwungen jetzt, ne? In der Zeit jetzt gerade. An für sich finde ich es ganz cool. Gruppierung sowieso. Es würde mich jetzt nicht total stören, ne? Wenn man da jetzt eine Nation of Domination 2.0 macht, allerdings dann gerne einen Ron Simmons als Manager und MVP dann weg, ne? Oder halt andersrum. Also ich möchte MVP jetzt nicht kämpfen sehen mehr, ne? Also in der Managerrolle gerne. Deswegen ging mir es auch hart auf den Sack, das angesetzte Match gegen Apollo Crews um den US-Title. Will ich nicht haben, ne? Also ich möchte ihn nicht als US-Champ haben. Der hat ausgedient, der Mann.
Es gab ja dieses Segment, gerade aufgezählt, aber wir hatten MVP, wir hatten Bobby Lashley, wir hatten Benjamin und wir hatten Ron Simmons. Bist ja so gut im Schätzen, Nico. Was schätzt du? Wer war der Jüngste und wie alt war er in diesem Segment?
Der Jüngste? Ja. Der Jüngste war definitiv Bobby Lashley. Ist schon mal richtig.
Ich weiß noch, wie alt sie jeweils waren, aber ich muss mal eben kurz gucken, wer wie alt war. Bobby Lashley ist der Jüngste, ja?
Ja, und Bobby Lashley ist 39.
Ja, Bobby Lashley ist 44.
Ja gut, er sieht ja aus wie 20 eigentlich, ne? Keine Falte im Gesicht, ne? Der hat ja schon mal gesagt, dass er sich auch hier die Augenbrauen hat nachmalen lassen, dass er sich da irgendwie tätowieren lassen, weil er nämlich keine Haare hat am gesamten Körper. Die sind einfach nicht da. Er ist nämlich der Glatte. Was keiner wusste. Er ist der Glatte.
Dann Benjamin, 45. MVP, ja, muss kurz gucken. MVP WWE ist 46. Und ja. Ron Simmons ist dementsprechend, ja, was weiß ich, 62 oder sowas. Also, und da wundert man sich, da kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Es gibt ihr habt die Einschaltquoten mal rausgesucht zu letzter Woche Mittwoch, NXT gegen AEW. Und NXT rühmt sich ja gern damit, dass sie eben in der Gesamtzuschauerzahl gewinnen. AEW rühmt sich dann damit, naja, aber wir gewinnen die so wichtige Zielgruppe, ne? 18 bis 49. Und da hab ich doch mal nachgeguckt, warte mal gucken, hab's dem Kutzi geschrieben gehabt, dass ich hier keinen Quatsch erzähle.
Sollen wir mal kurz den Demogod
fantastisch, ja.
Dazuschalten, vielleicht kann der uns dann genaueres sagen.
Ne? Und zwar am Mittwoch Männer, also männlich, 12 bis 34. Da hatte AEW in dieser Zielgruppe 70.000 Zuschauer in den ganzen USA. NXT hatte in der Zielgruppe in dieser 6.000 Zuschauer. Und da frage ich mich doch wirklich, also welcher 12- bis 34-Jährige findet denn tatsächlich so ein Stable cool und auch so Catcher cool, die alle 10 Jahre älter sind als er? Also da kann ich mich doch tatsächlich dann bei AEW mit einem Jungle Boy und mit einem MJF, die tatsächlich alle erst so 20, Anfang 20 sind, und die WWE, Nico, das haben wir die letzten Wochen ja schon vermerkt, festgestellt, von einem Big Show im Main Event und einem Randy Orton muss ich ja gar nicht sprechen, Rey Mysterio, Seth Rollins und so weiter, also da wird mehr hier das Alte, die alten Gewehre rausgeholt.
Ja, man will irgendwie auf Nummer sicher gehen, das verstehe ich auch nicht. Ne? Also ich ganz ehrlich, also so ein Black Power Stable fände ich, glaube ich, irgendwie doch ganz geil. Ne? Aber dann aber auch mit so Leuten gut aufgebaut natürlich, mit so einem Cedric Alexander oder sowas. Weißt du, so jüngere Leute, die aber auch schon eine Charakterentwicklung hinter sich haben, denen man das abkauft und die in einer Gruppierung noch mal besser funktionieren. Wenn du jetzt irgendwie so alte Schinken da auspackst, wie MVP und Ron Simmons, ja, das kannst du ein. Wobei AEW ist auch nicht anders. Ne? Ich meine, die packen auch ihre alten Hasen da aus, als die WWE-Hasen, Arn Anderson hier etc. pp. Ne? Wenn ich da schon irgendwie höre, der Four Horsemen Reunion mit so alten Heinis noch mit dabei als Managerrolle, habe ich auch keinen Bock drauf, ne?
Naja, aber hier Sonny Kiss zum Beispiel, das war das Match, was Cody Rhodes hatte. Also bei AEW machen sie es denn dann im Idealfall machen sie es ein bisschen besser als bei WWE, dass du eben Etablierte gegen junge Leute antreten
kannst. Ja, das stimmt.
Ne? Jetzt
das
Chris Jericho gegen Orange Cassidy, auch das, wer das nicht gesehen hat, ein großartiges Segment. Ne? Chris Jericho kam raus und sagte, hier, pass auf, also ein Rückmatch, die Leute fragen, die Networks fragen, die Zuschauer fragen, wann wird es dieses Rückmatch geben? Ich kann euch sagen, das Rückmatch, das wird's gar nicht geben. Und dann kam irgendwann Orange Cassidy raus, durch die Zuschauer quasi, und dann hat Chris Jericho ihn noch ein bisschen weiter beschimpft, dann hat er diese berühmte Batista-Geste gemacht, nur halt so in seinem Style. Ne? Erst so den Finger so ganz leicht, so ein bisschen hoch und dann den Finger runter. Und das bedeutet in dem Fall, dass dann eben Orangensaft oben von der Decke kam, also nachdem man schon den Biertruck von Steve Austin gesehen hat, den Milchtruck von Kurt Angle, gab es jetzt also hier eine kleine Orangensaftdusche.
Und fantastisch, ich weiß nicht, ich verwechsel immer Santana und Ortiz, aber einer der beiden hat es so hart gesellt, ne, wie er immer wieder ausgerutscht ist.
Und wie er fast schon geschwommen ist, ne, wie damals, glaube ich, Shane McMahon oder sowas. Shane
McMahon, dieser Milch. Biergeschichte, ich weiß gar nicht mehr.
Ja, also fantastisch, ziemlich großartig. Damit kommen wir zurück zu Monday Night Raw. Der Smackdown-Hacker, ist der jetzt hier bei Raw? Ist es Mustafa Ali? Und hat man das Gimmick einfach komplett fallen lassen bei Smackdown?
Das weiß ich auch nicht, ne? Also es, war das eine Paul Heyman Storyline, ne? Also die
Smile bei Smackdown. Paul Heyman war ja bei Raw.
Vollkommen recht. Ich weiß es nicht, ob jeweils noch mal darauf eingegangen wird, ne? Es war, glaube ich, auch irgendwie mal Ansage. Hat
wahrscheinlich sein Passwort vergessen.
Bei Money in the Bank oder bei was davor war, Backlash, keine Ahnung. Da gab's doch mal. Und bei diesem Pay-Per-View, da werden wir Neues hören vom Hacker, ne? Wird er sich hier offenbaren und sowas, ne? Und dann gab's auch nur so einen kleinen Zusammenschnitt. Ich weiß nicht, warum man sich solche Mühe macht und dann diese Geschichte einfach nicht auflöst, ne? Also dann löst sie bitte einfach auf und sag, es ist Mustafa Ali und push ihn ein bisschen, aber lass es nicht ganz im Sande verlaufen.
Ja. Die drei, also Mustafa Ali, Cedric Alexander und Ricochet hatten es zu tun mit MVP Bobby Lashley und Shelton Benjamin. Denn die drei, die zuletzt genannten, waren im Ring und dann kamen eben Cedric Alexander und Ricochet raus und verkündeten dann das Comeback bzw. Raw-Debüt von Mustafa Ali. Der konnte dann auch direkt das Match, dieses Six-Man-Tag-Team-Match, entscheiden. Schöner 450-Splash und da vielleicht auch eine Fehde jetzt gegen MVP, um den Titel zu sehen. Was man die ganze Sendung natürlich aufgebaut hat, das Match, was euch wahrscheinlich auch schlaflose Nächte bereitet hat. Ich habe es gestern nochmal in die Reds-Facebook-Gruppe gepostet. Also wenn es mal seit langer Zeit wieder einen Grund gab, Monday Night Raw live zu schauen, dann sicherlich dieses Unsanctioned-Match zwischen The Big Show und der Viper, Randy Orton. Und man hat natürlich auch hier bei Monday Night Raw nichts ausgelassen, um dieses Match zu hypen. Es gab nochmal kleine Rückblicke auf Big Show und es gab Einspieler und so weiter. Man hat sogar Christian nochmal zugeschaltet via Satellite oder wie man auch sagen könnte, mit einer ziemlich plätterigen Skype-Video-Zuschaltung. aber Christian guckte so traurig, als wäre gerade nicht nur sein Hund, sondern auch seine Katze gestorben, hat das tatsächlich großartig gemacht. Samoa Joe hat das Interview geleitet. Ach, das wollte ich noch zum Pay-Per-View sagen. Also ich war in den ersten 5 Minuten ja schon komplett bedient, als ich dann noch gehört habe, Michael Cole und diesen anderen Vogel, den ich gar nicht leiden kann, Corey Graves, alter Falter, also da hätte die Fernbedienung einen Zentimeter näher an mir gelegen, wups, wäre der Pay-Per-View aus gewesen, aber es gab ja zum Glück dann noch das andere Kommentatoren, Duo, Trio, Samoa Joe, was sind Phillips und, was gar nicht, wer der dritte ist, also alles unglaublich, Ruby Riott, Peyton Royce, ich weiß gar nicht, wo Billy Kay ist.
Dieser Hass bei dir, also ja. Unglaublich. Ne?
Billy Kay, wahrscheinlich auch Corona oder sowas.
Killy Bay.
Ja. Peyton Royce
hat Corona.
Sah auch gar nicht so fit aus. Weiß auch nicht, was,
sah nicht
was,
fit aus, nee.
Was da los war. Ich schaue ab und zu mal in ihr Instagram rein. Eine sehr, sehr hübsche Frau ist ja mit hier 10-10-10, Ty Dillinger. Wie heißt er wirklich?
Wie heißt er denn jetzt gerade bei Sean Spears?
Ja, genau.
Ist bei A-Dub. Ist das ein richtiger Name? Ich weiß nicht.
Ich glaube ja. Die beiden sind ja zusammen. Wir hatten die Street Profits Heidewitzka, das solltet ihr anschauen. Street Profits gegen Angel Garza und Andrade. Also nicht das ganze Match, aber das dieses Finale, dieses Match. wow. Montez Ford mit einem Frog Splash. Und normalerweise haben die Leute ja genug damit zu tun, irgendwie vom dritten Seil so weit zu springen, wie sie können. Und dann eine saubere Landung hinzukriegen. Was er gemacht hat, Heidewitzka, er ist vom dritten Turnbuckle in die Luft gesprungen. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Der ist sowas von hochgesprungen. Der hing fast in dem Ventilator, der da unter der Decke ist drin. Hat sich dann um 180 Grad gedreht. Also da, wo die Füße waren, war dann der Kopf und so weiter. Und hat dann diesen Frog Splash gemacht. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, sie machen bei Raw auch einmal kurz dann Standbild. Und dann siehst du, der ist, also das, wie hoch meint das dritte Ringseil sein, wenn man da so steht? So 1,50 Meter? Ja, 1,50 Meter würde ich jetzt schätzen. 1,50 Meter ist das so. Das heißt, der ist noch mal mindestens von da. Also easy, noch mal 1,50 Meter, wenn nicht sogar 2 Meter in die Luft gesprungen, bevor er dann runterkam. Und man sah auch nur tatsächlich das Gesicht von Angel Garza, wie er da so unten liegt und denkt so, holy shit. Also das kann ich nur empfehlen. Das sah fantastisch aus. Ich glaube, das hätte auch mit Publikum mega, mega
springen kann
so,
er, ne?
Ja, springen. Aber wenn er was kann,
Dann springen.
Stephanie McMahon hat sich zugeschaltet. Da ging es, das was vorhin schon angesprochen wurde, um die Sache mit Sasha Banks und Bayley und der Guest-Referee-Sache. Also das ist erstmal kein Titelwechsel. Es gab keinen Gewinner in diesem Match. Es gab aber hier, in diesem Non-Title-Match zwischen Kairi Sane und Bayley, gab es einen Sieger, eine Siegerin genauer gesagt. Das war nämlich Kairi Sane, was ein bisschen überraschend war, Nico, denn das war ihr letzter Auftritt, beziehungsweise zumindest ihr letzter Tag bei der WWE. Es wird der eine oder andere verwundert sein. Naja, aber es war ja ein Double-Taping. Ne? Also die nächste Woche Raw wurde auch schon aufgezeichnet. Das heißt, da wird sie dann wahrscheinlich einfach aus den Shows geschrieben, geht zurück nach Japan und
ich hatte zuvor gelesen, ich weiß nicht, ob man es aufgenommen hatte, dass ihr letztes Match tatsächlich ein Match gegen Asuka werden soll, ne?
Ja, das hat man dann wohl tatsächlich umgeschrieben. Das war wohl tatsächlich ursprünglich der Plan gewesen
für geil gewesen, ne?
Für den SummerSlam, ja. Hätte ich auch wahrscheinlich eher gemacht. Jetzt müssen wir mal abwarten. Drew McIntyre und Dolph Ziggler, hast du schon gesagt, die werden wir sehen. Unsanctioned Match, Randy Orton gesiegt, setzt sich natürlich durch gegen The Big Show. Alles wie zu erwarten, knappe 14 Minuten. Es gab den RKO, es gab diesen Move, wo er den wie heißt das, wenn er die Beine auf das Ringseil legt.
Ja, wir DDT. Wissen, so ein DDT, aber so ein Modified.
Genau, ne? Modified DDT vom dritten Ringseil mit dem Arm Big Show, dann ein RKO und dann auch noch den Punt gegen den Kopf. Also der Big Show, der wird auf jeden Fall ordentlich Kopfschmerzen haben am nächsten Tag und ist jetzt wohl dann auch erstmal rausgeschrieben. Also der Legend Killer Nico hat hier seinem Namen wieder alle Ehre gemacht.
Ja, danke Randy Orton. Big Show, ich mag dich, aber wir möchten dich hier auch nicht mehr im Ring sehen. Also danke, dass du ihn jetzt hier aus der den Geschehnissen herausgeschrieben hast. Randy Orton, wahrscheinlich der nächste Herausforderer auf den Titel von Drew McIntyre. Es sei denn, Drew McIntyre hat nächste Woche noch seinen Titel, denn er muss ja gegen Dolph Ziggler antreten, wie wir heute schon verkündeten. Ich glaube, die Stipulation ist, dass sich Drew McIntyre die Stipulation aussuchen darf nächste Woche, ne?
Ganz genau. Darf sich das aussuchen und dann mal gucken, was er sich diesmal oder was er
ein
sich
Wrestling diesmal
Match. Ein Wrestling Match. Da einfach. Ach, hier steht mal, auf WWE.com kann man gerade abstimmen. What stipulation should Drew McIntyre choose for his rematch with Dolph Ziggler? Nico, ich stimme jetzt für dich dann quasi ab. Möchtest du ein Ladder Match, ein Tables Match, ein I Quit Match oder einen Street Fight?
Okay. Es wird auf jeden Fall, ich will ein Ladder Match. Aber es wird auf jeden Fall ein I-Quit-Match werden.
Ich denke auch, es wird ein I-Quit, da stimme ich auch mal für ab. I-Quit hat auch ja. 63%, also ich denke mal, also ich fände es auch eine coole Sache. Und dann kannst du auch Dolph Ziggler erstmal bisschen wieder in Rente schicken. So, ich würde sagen, ich komme mal noch zu dem Podcast mit Luke Gallows und Karl Anderson. Die beiden sind ja damals, kann man sich anschauen, Talk and Shop heißt der Podcast. Warte, ich verifiziere das noch mal eben. Talk and Shop, genau. Talk und dann Freizeichen und dann Shop kann man auch auf YouTube anschauen.
War es denn vor oder nach dem Impact, nach dem Slammiversary Pay-Per-View?
Das war ja quasi um 0 Uhr, das heißt, sie haben in diesem Podcast auch das Erste, was sie machen, ist, dass sie sagen, dass sie jetzt, dass eben jetzt 0 Uhr ist, ihre 90 Tage Non-Compete sind abgelaufen und dass sie jetzt bei TNA sind. Damit beginnt quasi dieser Podcast und dann kommt der Rest. Da sprechen sie mit Ryan Satin, der für, weiß nicht, Wrestling Sheet oder sowas, ne? Das ist seine Webseite, die haben so ein bisschen als Moderator dazu geholt, damit sie sagt, so, ja, dann kannst du uns die Fragen stellen, ist einfacher. Und dann erzählen sie eben noch mal so ein bisschen. Damals im Februar 2016 haben sie bei der WWE unterschrieben. Und naja, eigentlich hatten Luke Gallows kannte das Ganze ja schon, war schon mal bei der WWE, aber AJ Styles wollte unbedingt dahin und dann hat er gesagt, naja, komm, dann gehen wir halt alle dahin. Das Geld war natürlich auch sehr verlockend, aber schon im Herbst, also ein halbes Jahr später, haben dann Luke Gallows und Karl Anderson schon gemerkt, also, puh, ist ja doch ziemlich scheiße, so wie jeder uns gewarnt hat. Relativ schnell wurden sie gar nicht mehr eingesetzt oder wurden eben verjobbt. Anfang 2019 haben sie sich dann mit den Young Bucks getroffen und da wusste man ja noch nicht, ne, also die haben dann gesagt, sie machen was, aber da wusste man noch nicht, wie und was und wird das im Fernsehen zu sehen sein und so weiter. Der Vertrag lief dann ziemlich genau im Sommer lief der dann aus und dann gab's noch diverse Treffen, aber Triple H war es letztendlich derjenige, der sie überredet hat, der gesagt hat, na ja, ihr wisst doch gar nicht, ob dieses AEW, ob die einen TV-Vertrag überhaupt kriegen, ob das gecancelt wird, dann sind die pleite. Und bei AEW wäre es eben so gewesen, sie haben einen 2-Jahres-Vertrag angeboten bekommen mit einer Option auf ein drittes Jahr. Und bei der WWE haben sie halt einen 5-Jahres-Vertrag angeboten gekriegt zu einem Unmengen Geld. Und Triple H hat wohl auch zu ihnen gesagt, na ja, also das ist euer Rentenvertrag. Wenn ihr den unterschreibt, habt ihr den Rest eures Lebens ausgesorgt. Das haben sie dann auch gemacht. Und das bereuen sie jetzt natürlich, weil sie haben natürlich mit vielen gerechnet, aber nicht damit, dass sie eben so einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben und dann innerhalb des ersten Jahres gekündigt werden, ne? Denn denn das war natürlich hier nicht ausgeschlossen. Also die WWE hat sie dann eben entlassen. Dann haben sie zwar eben noch diese 90 Tage, diese 3 Monate weiter ihr Gehalt gekriegt, aber diese vielen, vielen Millionen, die sie in diesen 5 Jahren eben kassiert hätten, die haben sie dann eben nicht gekriegt. Das heißt, rückblickend natürlich ein trauriges Auge. Denn mit AEW zumindest wohl so blickte es durch, sie haben den Namen nicht gesagt, aber mit Kenny Omega haben sie sich wohl ein bisschen verscherzt, weil sie immer den Young Bucks gesagt haben, nein, also wir kommen auf jeden Fall, wir sind hier so leid, wir kommen auf jeden Fall, nein. Und es gab auch schon Storylines, die Young Bucks hatten sich schon überlegt, pass auf, wir machen das so beim ersten Dynamite, bei der ersten Weekly, da machen wir es so, ihr kommt in den Ring hier, High Five mit uns und mit Kenny Omega und dann turnt ihr gegen uns und so weiter. Also die Storylines waren alle fertig und dann haben sie eben doch bei der WWE unterschrieben. Kann man natürlich auch verstehen, dass die da ein bisschen pisst waren. Jetzt sind sie bei TNA, denn sie haben gesagt, auch die haben damals auch schon ein Angebot abgegeben. Und das haben sie jetzt wohl dann wieder abgegeben. Und sie freuen sich drauf, was sollen sie auch anderes sagen. Ich denke mal, die Tür bei AEW war jetzt erstmal auch zu. Jetzt sind sie, ich glaube, 2 Jahre, ich weiß gar nicht, ob sie es da gesagt haben, aber irgendwo habe ich es gelesen, 2 Jahre erstmal bei TNA Impact. Und Nico, ich habe den Pay-Per-View nicht gesehen, aber
will man ja, das, ne?
Die haben ja gut, irgendwas muss die Miete zahlen, ne?
Ja, klar.
Und die haben ja einige jetzt geholt, ne? EC3, Heath Slater, Carl Anderson, Luke Gallows, also da scheint man bei AEW schon gesagt, bei TNA noch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ja.
Eric Young, ne? Also Eric Young, EC3, Slater und die Good Brothers, ne? Alles Ex-WWEler und auch die Motor City Machine Guns sind dort mal wieder aufgetreten. Wobei ja einer von den beiden auch mal zeitweise bei NXT am Start war. Ne? Alex Shelley war es, glaube ich.
Einer war aber auch mega lange verletzt. Ne?
Und Chris Sabin war ziemlich lange verletzt, genau. Ich habe den Pay-Per-View auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe echt ein bisschen Bock drauf. Also ich glaube, ich werde mir den mal anschauen, weil irgendwie, es macht dann irgendwie doch Spaß, wenn da irgendwelche Leute debütieren, auch wenn es irgendwie Leute sind, die da in WWE scheiße eingesetzt wurden. Wer weiß, was sie da mit denen machen. Also ich denke, ich gebe Impact Wrestling und Slammiversary mal eine Chance und linse mal herein in diesen hinein, sagen wir es so, in diesen Pay-Per-View. Was mich immer noch traurig macht, ist die Geschichte, man hätte bei der WWE einfach mal die Eier haben sollen und so eine Bullet Club Reunion machen sollen, ne? Aber so eine richtige eine mit Styles, Good Brothers und mit Finn Balor, ne? Hättest du eine super Storyline gehabt, ne? Als Stable, von mir aus Heel, keine Ahnung, irgendwann turnt einer der beiden Face, ne? Styles oder Balor, und man hätte auch da wieder irgendwie ein halbes Jahr fantastische Storyline gehabt, ne? Warum hat man das nicht gemacht?
Ja, also es gab wohl tatsächlich, weil dann eben auch gefragt wurde, so nach dem Motto, so, ja, habt ihr euch denn mal bei Vince beschwert? Und dann meinte, Luke Gallows meinte auch so, na ja, also Vince McMahon, da kannst du reingehen, wenn du AJ Styles bist, der liebt AJ Styles, dann ist es geil, aber sagte, wir brauchen da nicht reingehen. Also er ist wohl einmal reingegangen, hat ihm eine Storyline vorgeschlagen und Vince McMahon hätte gesagt, oh ja, mega gut. Und eine Woche später hätte er die Storyline-Idee genommen, aber auf einen anderen quasi übertragen, den er halt geil findet.
Ne?
Und also dementsprechend, sie ärgern sich jetzt ziemlich, dass sie sich da vom Geld haben verlocken lassen, aber sie haben auch richtig gesagt, naja, sie haben halt Familie und wenn du da einen Vertrag vorgesetzt kriegst, 5 Jahre mit einer großen, großen Summe, haben sie gesagt, dann entscheidest du dich halt dafür, weil sie wussten ja auch nicht, ne? Wie, das kann, bei AEW hätte es ja auch, im Nachhinein ist man immer schlau, bei AEW hätte es ja auch so sein können, TNT, auf einmal sinken die Quoten oder ja, jetzt kommt eben diese Sache, dass jetzt hier Corona ist, der Sender muss sparen, schwupps, bist du gecancelt, ne? Also, und dann zu WWE zurückzugehen, das ist natürlich schwierig, die hätten dich dann auch nicht zurückgenommen, ne? Also aus monetärer Sicht haben sie das auf jeden Fall damals richtig entschieden, dann ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube, sie müssen aber auch jetzt kein Lehrgut sammeln gehen, also
das glaube ich auch nicht. Nein. Aber ist Carl Anderson ist glaube ich sogar mit seiner Frau und viele Kinder, glaube ich. Ich glaube vier Kinder.
Ja, die sind der mit der Hot Asian Wife, ne?
Hot Asian Wife, ne? Die taggt ja immer auf Insta. Und ich glaube, die sind ja auch damals.
Guck mal, ob sie wirklich hot ist.
Hey. Extra, die sind ja nach Amerika gezogen. Ne? Die haben ja in Japan gelebt, glaube ich.
Dementsprechend, also so weit bin ich noch nicht. Also die erste Stunde vom Podcast gehört und da sagten sie auch, also es gab auch gute Gründe, warum sie damals aus Japan weggegangen sind. Weiß gar nicht, ob die sie jetzt da noch erzählen, aber waren eigentlich damals sehr froh und damals hatten sie eben auch Angebote, diverse Sachen zu machen, haben sich dann eben für die WWE entschieden und da jetzt nicht so viel Gutes zu sagen. Gibt auch noch eine Geschichte über Paul Heyman, das als sie den Vertrag dann gerade verlängert hatten, irgendwie erst haben sie irgendwie eine Woche lang haben sie irgendwie was gewonnen, und dann in der Woche drauf sollten sie beide, haben sie auf einmal eine E-Mail gekriegt vom Creative Team, und dann sollten sie der erste, Karl Anderson sollte innerhalb von 2 Minuten gegen Ricochet verlieren, dann sollte Luke Gallows reinkommen, der sollte auch direkt gepinnt werden, und dann haben sie direkt irgendwie Triple H geschrieben, und dann meint Triple H so, ja, hab ich jetzt nichts mehr zu tun, müsst ihr Paul Herrmann anrufen, ne? Und dann meinten sie so, oh, Alter, wir hatten so abgeschaltet, weil wir dachten, wir hauen auf jeden Fall ab, wir haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass mittlerweile Paul Herrmann hier das Sagen hat. Und dann haben sie irgendwie mit dem telefoniert, und der meinte auch so, ja, die ihnen irgendwie alles erklärt, war super nett, und im Endeffekt stellt sich dann raus, dass er sie auch nur verarscht hat oder so, aber das ist nun mal im Wrestling-Business, ne, da kann man sich nicht auf alles verlassen, also wenn ihr Lust habt, Talk and Shop heißt der Podcast, wie gesagt, ich habe es auf YouTube angeschaut. Und dann.
Was kann ich da shoppen? Was kann ich da shoppen, ist die Frage.
Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch einen Shop tatsächlich. Also das Logo. Shop, ne? Das Logo ist auf jeden Fall eine Bierdose. Und das wollte ich noch erzählen, hier bei AEW. Hast du das gesehen, dass sie da eine Miller-Dose gereicht haben? Ich glaube so ein Miller Light, aber oben das Miller mit dem Edding so ein bisschen halbherzig weggemacht haben. Das habe
ich gesehen. Ja, man konnte es trotzdem erkennen, ne? Ja.
Das oh, geil. Das Logo, warte, ich schick dir das mal eben hier, den Link. Kann ich das als Dings? Weil das Logo haben sie tatsächlich, also es ist eine, wie soll ich das erklären? Ich schick's dir einfach mal. Bildadresse kopieren. In der Zeit beschreibe ich's für unsere Hörer. Denn das Ganze sieht aus, das Podcast-Logo ist quasi eine Bierdose, auf der steht Talk and Shop. Und unten drunter haben sie, wie man es bei einem guten Bier normal hat, gibt's so Auszeichnungen. Das Symbol, was sie haben, ist der World Beer Cup. Das ist so die höchste Auszeichnung, die man als Bier erreichen kann. Und ich habe es vorhin auf YouTube nur so als kleines Thumbnail gesehen, da konnte ich es nicht lesen. Aber hier steht jetzt A cute Hoot, a famous Hoot and big Hoot. Also mehrfach prämiert. Crack a beer and listen to the worst podcast ever. Das ist
das klingt sehr sympathisch auf jeden
Fall. Die Soundqualität von Luke Gallows im Podcast ist tatsächlich eher bescheiden. Ich glaube, der ist per Edge zugeschaltet oder sowas. Also, naja. Also, ihr seht, diese Woche verhältnismäßig viel passiert mit TNA, mit dem WWE Pay-Per-View und so weiter und so weiter. Diese Woche haben wir ja auch noch ein bisschen was vor uns, denn Nico, wenn ein nicht hier das Unsanctioned Match begeistert hat, dann sollte es doch auf jeden Fall am kommenden Freitag der Barfight sein zwischen Sheamus und Jeff Hardy.
Ja, da haben wir uns eigentlich drauf gefreut, zuvor schon, weil wir dachten, dieses Match würde bei Extreme Rules, ne, stattfinden. Dann erst jetzt hier bei SmackDown, ne? Man hat es so ein bisschen aufgeteilt, auch dieses Big Show Match, auch unter extremen Regeln bei Raw. Barfight jetzt bei SmackDown, da müssen wir einschalten. Und ich glaube, der Barfight wird besser als das Eye-for-an-Eye-Match. Vielleicht sogar besser als der Swarm-Fight. Ich glaube, es könnte echt ganz gut werden.
Ja, immer wenn man hofft, dann wird man enttäuscht. Dementsprechend lasse ich mich mal überraschen.
Damit eine Sache noch, ganz kurz. Letzte Woche bei Fight for the Fallen hat es ja Jon Moxley mit Brian Cage zu tun gehabt. Und der Titel wurde verteidigt. Wird dir das Match gefallen und wird dir das Finish gefallen?
Ich war mega begeistert, im Gegensatz zu der WWE, weil es hieß ja vorher, ne, er war ja wegen einer Bizepsverletzung, war ja lange ausgefallen, und das hat eben hier Moxley genutzt, um eben dann diesen Arm zu bearbeiten. Er hat gesagt im Vorfeld auch, okay, du bist wahrscheinlich zu groß, dass ich meinen Finisher gegen dich durchziehen kann. Und dann hat er halt probiert, ihn mit einer Armbar, ne, den Arm zu bearbeiten, hat das Match über den Arm bearbeitet, Aufgabegriff. Und dann hat Test das Handtuch geworfen. Also das war tatsächlich mal wieder eine Storyline, die rundum Sinn gemacht hat, ne?
Okay, aber das fand ich, also ja, so wie du es sagst, aber es hat auch erst, in dieser Episode wurde erst darüber gesprochen, dass Moxley den Bizeps bearbeiten möchte, hat die Verletzung angesprochen. Zuvor wurde ja Brian Cage immer als absolutes Monster dargestellt, den nichts stoppen kann, und dass jetzt ein Taz ein Handtuch wirft in einem Title-Match, hat
mich. Aber ich finde, das haben sie auch gut erklärt. Ich finde, das haben die Kommentatoren gut erklärt, dass sie eben
aber gesagt haben. Aber nur in diesem Match. Es wurde vorher nicht darauf eingegangen. Es war auch so ein Ding.
Sie haben ja dann erklärt quasi nach dem Motto, also Brian Cage hätte niemals aufgegeben, aber Tess als Manager, der möchte eben sein Investment, möchte er hier schützen und möchte nicht, dass sein Schützling wieder ausfällt. Ich fand, das war okay. Also ich finde, das haben sie gut erklärt. Generell ist halt so ein bisschen das Problem, was AEW aktuell macht, was ich sehe, dass sie neue Leute reinkommen und die werden halt direkt für ein großes Match aufgebaut und die verlieren dann direkt ihr erstes großes Match. Ja, ja. Ne? Wie heißt hier der andere Große mit dem Pferdeschwanz? Schon wieder seinen Namen vergessen, der es mit Cody zu tun hatte.
Lance Archer.
Ja. Ne, ähnlich. Also Brody Lee, Brody Lee, das Gleiche, ja. Also das ist natürlich an sich ganz cool, wenn du damals war es ja so, als das Wrestling in den USA noch unterschiedliche Territorien waren, die Leute sind immer durchgewechselt, ne? Und das war halt ganz cool, du kamst als Bösewicht rein, wurdest aufgebaut, hast gegen den amtierenden Champion, was weiß ich, Hulk Hogan dann gekämpft, hast verloren und dann bist du ins nächste Territorium weitergereicht worden. Das ist hier so ein bisschen der Ansatz, während die WWE es ja eher so macht, du wirst Herausforderer und dann gibt's das eine Match, dann gibt's, das verlierst du vielleicht, dann attackierst du den, dann gibt's ein Rückmatch und dann gibt's nochmal eins mit Stipulation und das hat man hier eben nicht, ne? Also ich glaube, John Moxley hat noch nie zweimal hintereinander gegen den gleichen gecatcht, sondern es werden immer neue Herausforderer geschaffen. Mal gucken, was sich im Nachhinein als Besseres vorstellt. Aber ich fand das hier mit Brian Cage, also es war ja auch hier von vornherein eigentlich klar, dass er es den Titel nicht holt. Und ich fand, dafür hat man es dann tatsächlich ganz gut gelöst.
Ich fand, man hätte es ein bisschen in Länge ziehen können. Er hat das Handtuch sehr schnell geworfen, meiner Meinung nach. Eine Sache noch zu Fight for the Fallen, Kenny Omega. Seine Charakterentwicklung nimmt jetzt auch eine andere Richtung auf mittlerweile. Ne? So ein bisschen heelig kommt er daher. Jurassic Express hat es mit The Elite zu tun bekommen, inklusive Kenny Omega. Elite konnte sich durchsetzen, Kenny Omega danach auf Marco Stunt nochmal eingeschlagen und er lächelte etwas diabolisch. Was war denn da los?
Ja, war das dann noch bei der Episode zu sehen, wo er dann Backstage gegangen ist zu Marco Stunt?
Das glaube ich nicht.
Nee, dann war das, ich habe nämlich geguckt, Being the Elite kann ich nur ganz wärmstens ans Herz legen diese Woche. Denn es geht erstmal los, dass die Young Bucks da sitzen und sagen so, oh, wir erinnern uns an 2016. Und dann macht so, als wenn es aus der Erinnerung wäre, ein Segment, wo die beiden eben mit Carl Anderson und Luke Gallows zusammensitzen. Vermeintlich eben 2016 im Nähe des Tokyo-Doms im Hotel. Und dann sprechen sie so darüber und dann sagen so, Mensch, hier, der Bullet Club, das, ne, zur damaligen Zeit waren sie alle im Bullet Club, oh, das läuft ja super. Und dann sagen die Young Bucks so, naja, aber irgendwann würden wir gerne mal unsere eigene Wrestling-Liga aufmachen. Und hier, der Club ist auch erst total begeistert, sagt so, ja, auf jeden Fall, da sind wir dabei. Und als die Young Bucks dann rausgehen, sagen die beiden dann, ja, nee, also, das wird doch eh nichts. Also, als wenn TNT noch mal was mit Wrestling machen würde und sowas. Also, super gut, sich selbst so ein bisschen aufs Korn genommen, passend eben zu diesem Podcast und zu den Gerüchten, die es ja dann eben am Wochenende gab oder die Erkenntnisse, die es gab. Also, schaut auf jeden Fall mal rein, ist direkt am Anfang, Being the Elite, ich weiß gar nicht, welche Nummer es ist, aber wenn ihr es eingibt, seht ihr es direkt, das kommt direkt am Anfang und da wird eben auch nochmal das mit Kenny Omega ein bisschen gezeigt, er geht dann eben Backstage auch zu Marco Stunt, ein bisschen so halbherzige Entschuldigung und so weiter, also ich glaube, da steht irgendwann in den nächsten Monaten ein Heel-Turn an.
Ja, wird das denn dem Cowboy gefallen, ne? Wird das Kenny Omega und Hangman Page, die ja, ich meine, Hangman ja auch so ein bisschen, also was heißt heelig, aber er ist jetzt auch nicht der krasseste Face, à la Babyface,
naja,
wie die Young Bucks. Also werden die beiden jetzt erstmal ein bisschen heelig? Also wo geht die Reise hin?
Also wenn das Publikum da gewesen wäre, glaube ich, hätten wir das relativ zeitnah schon gesehen, ne? Weil Hangman war mit seinem Biergimmick sowas von over beim Publikum. Das hast du jetzt halt aktuell nicht, ne? Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass man zu, ist jetzt auch nicht mehr so lange hin, ne? Im September ist ja All Out, dass man da das Titelmatch macht zwischen Kenny Omega und Adam Hangman Page und eben FTR, heißen sie, ne? Und dass sie da dann vielleicht...
Meinst du nicht FTR gegen Young Bucks?
Nee, das wird man sich noch aufheben. Das glaube ich nicht, dass man das so schnell macht. Also ich glaube, FTR holt erstmal hier die Titel gegen eben die beiden, die sich dann zerstreiten und also eigentlich brauchst du für die Storyline brauchst du Publikum. Dementsprechend bin ich mir noch nicht ganz sicher, was sie da machen, aber kann auf jeden Fall spannend werden. Wir sind durch für heute, müssen mal schauen. Bin nächste Woche wahrscheinlich nicht, da müssen wir mal gucken, ob wir da eine Folge hinkriegen, sonst auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Der SummerSlam steht an, lasst mich nicht lügen, am 23. August, also bis dahin ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Nico, wie stehen wir denn mit unserem Paderborner Bier?
Ja, ich habe mich hier auch nochmal umgeschaut im Edeka, im Rewe, habe es tatsächlich noch nicht gefunden. Also es ist hier nirgendwo, ich habe mich Patrick mal gefragt, der auch bei sich einen anderen Supermarkt hat, auch da, nee. Hast du irgendwie noch Infos?
Also ich habe auch noch nicht wieder, ich war ja tatsächlich auch relativ wenig hier, noch nicht geschaut. Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn ihr das Paderborner Pilgerbier irgendwo seht, ich weiß gar nicht, ob es Dose, Flasche gibt oder beides, idealerweise natürlich immer Dose, ist leichter, kann man einfacher auch verschicken, kauft uns doch mal 2, 3, 4 Dosen, schickt uns das zu, E-Mail-Adresse, dennis@reds.de. Die Adresse, wenn ihr es überraschend schicken wollt, findet ihr auch auf reds.de im Impressum. Und schickt einfach sonst an Dennis Hamburg, sollte auch ankommen. Oder einfach an die Elbphilharmonie. Dennis Elbphilharmonie sollte auch ankommen. Ja, in diesem Sinne sind wir durch für heute. Und euch viel Spaß. Podcast mal reinhören, hier vielleicht mal in die Horrorshow reinhauen. Oh, reinhauen, reinschauen vielleicht sogar.
Und mal da rein.
Dann mal gucken. Fragen von unserem guten Freund, dem AJ, machen wir dann, weil wir jetzt schon bei über einer Stunde sind, machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Also, das war ja nichts Tagesaktuelles, nicht, dass ihr denkt, und besonders der AJ nicht, dass wir das vergessen haben. Das kommt alles noch. Puh, so viel geredet, ganz trockener Mund. Ich brauche jetzt erstmal eine Apfelschorle. Tschüss, bis dann.
Ja, zwei Biere getrunken in dieser Folge und immer noch wahnsinnigen Brand, weil ich glaube ich auch heute auch noch nichts anderes getrunken habe. Ja, ich werde glaube ich mal rausgehen und mir eine Kiste holen. Also in diesem Sinne einen wunderschönen Dienstagabend noch. Ja, man hört sich demnächst. Lass es derbst krachen.